Moin, mein Name ist Christian Gilli, Geschäftsführer vom Radiosender Hamburg 2. Herzlich willkommen zurück aus dem Wochenende. Zum Glück eine kurze Arbeitswoche. Also Zähne zusammenbeißen und ordentlich reinhauen. Heute ist Montag, der 25. März und jetzt kommt Episode 111.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Wir hoffen, Ihr Wochenende war perfekt und Sie können sich jetzt mit dem größtmöglichen Elan in diese, wie wir von Christian gelernt haben, verkürzte Arbeitswoche stürzen. Mein Name ist Marcel Becker und diese Themen stehen heute bei uns im Fokus. Sie wollen eine Eigentumswohnung kaufen. Im Bereich Neubau auf jeden Fall kein Problem. Ich würde jetzt nicht sagen, diese Objekte werden Ihnen hinterhergeworfen, aber ein bisschen ist an dieser Floskel was dran. Sie haben nämlich ziemlich freie Auswahl. Ein Überblick über einen Markt, auf dem die Preise deutlich runtergehen, haben wir gleich. Außerdem, es gibt mal wieder Unstimmigkeiten in Altona. Könnte auch der Titel einer billigen Soap sein. Unstimmigkeiten in Altona. Was ist nur mit Altona los? Ständig Streit, die entsprechenden Infos folgen. Aber zum Einstieg kommt das hier. Wir wissen mittlerweile, es soll eine neue Köhlbrandbrücke kommen. Nur, woher kommt das viele Geld? Hilft uns der Bund? Peter-Ulrich Meyer, Abendblatt Rathausinsider, jetzt bei uns im Studio und er gibt uns ein paar wichtige Einblicke. Und obendrauf, Peter, verrätst du uns auch noch den Termin für die nächste Bürgerschaftswahl. Wir starten jetzt. Peter, wir legen direkt los. Es ist doch final, oder? Wir bekommen eine neue Köhlbrandbrücke. Der Tunnel ist doch vom Tisch.
Final ist es eigentlich erst in dem Moment, wo erstens der Senat beschlossen hat und zweitens die Bürgerschaft dem zugestimmt hat. Aber es spricht alles dafür, dass Hamburg eine neue Köhlbrandbrücke bekommt und morgen am Dienstag in der regulären Senatssitzung soll die Entscheidung des Senats fallen für die Brückenvariante, für einen Brückenneubau. Und dann wird die Bürgerschaft schon aufgefordert, Mittel bereitzustellen, damit die Planung dafür beginnen können. Das sind aber noch vergleichsweise geringe Summen. Da geht es um ein paar Millionen. Und dann muss irgendwann die Bürgerschaft natürlich das ganze Projekt noch beschließen. Also es wird einige Jahre dauern.
Du sprichst das natürlich an. Das kostet so nach dem Motto erstmal nur so ein paar Millionen. Irgendwann sind es ja Milliarden. Ich kann mich an kein Bauprojekt, an kein großes erinnern in Deutschland in den letzten Jahren, wo es nicht weit übers Ziel am Ende mit der Summe hinausging. Was ist denn theoretisch geplant für die neue Köhlbrandbrücke?
Also, was bislang vorliegt, und darüber haben wir auch schon berichtet, ist ein interner Prüfbericht von Experten der Wirtschaftsbehörde. Und die sprechen von einem Preis, von einer Summe zwischen 4,5 und 5 Milliarden Euro für die Brückenvariante. Und ob das am Ende eingehalten wird, das ist natürlich immer so eine Frage. Es können unvorhergesehene Geschichten passieren. Allerdings gilt in Hamburg das Prinzip des kostenstabilen Bauens. Und das bedeutet, in dem Moment, wo eine seriöse Kostenschätzung vorgenommen wird, werden sozusagen Risikomargen mit eingeplant. Das heißt, dass der Bau in der Fertigstellung teurer werden könnte, wird schon vorweggesehen. Und da gibt es sozusagen einen bestimmten Aufschlag, der von Anfang an einkalkuliert wird. Trotzdem muss man sagen, auch in Hamburg werden Bauprojekte teurer, als selbst nach diesem kostenstabilen Bauen erwartet wurde.
Tja. Und woher kommt das Geld? Also ein Teil wird Hamburg natürlich selbst bezahlen müssen. Und ich weiß, ja, das ist ja jetzt so ein bisschen flapsig von mir gesagt. Wir wissen ja alle, da muss der Bund immer noch mal helfen. Macht er ja auch ab und zu. Aber wonach entscheidet der Bund denn überhaupt, ob er Geld dazu schießt? Ist das willkürlich oder gibt es da feste Regeln?
Nein, es gibt natürlich feste Regeln. Und sagen wir mal, diese Köhlbrandquerung, egal ob es nun eine Brücke oder ein Tunnel werden würde, ist einfach infrastrukturell für den Hafen von zentraler Bedeutung, weil es um die Verkehre, also die Autoverkehre, Lkw-Verkehre in den Hafen und von dort weg geht. Und insofern ist es auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland, für die Exportnation Deutschland von großer Bedeutung, dass der Hamburger Hafen gut erreichbar ist. Jetzt nicht nur von Seeseite aus, Stichwort Elbvertiefung, sondern auch auf dem Landweg. Und deswegen gibt es ein großes Interesse des Bundes an der Unterstützung solch eines Projekts. Und im Prinzip gilt die 50-50-Regel, also 50% jederzeit die Hälfte. Da hat schon die Vorgängerbundesregierung der jetzigen, damals Merkel, Kabinett Merkel, eine Zusage zu einer 50-prozentigen Finanzierung der Köbrandbrücke oder der Köbrandquerung gegeben. Jetzt geht es darum, ob die Ampelkoalition sich daran gebunden fühlt, ob sie das auch so sieht.
Und deine Vermutung ist, oder ist das ja, kaum zu sagen?
Sehr stark, dass Berlin dieses Projekt weiterhin auch unterstützt. Nicht zuletzt ist der Bundeskanzler Hamburger, der die Thematik natürlich genau kennt. Nein, aber es geht einfach um wirtschaftliche Gesichtspunkte und die Funktionsfähigkeit des Hamburger Hafens ist unbedingt wichtig. Es gibt, wenn man so will, eine zweite Thematik und dieses Thema betrifft dann die A26 Ost, also die alte Hafenquerspange, nicht weit von der Köbrandquerung, die ja gebaut werden soll. Und ob nun tatsächlich der Bund zwei relativ parallel laufende Straßen, beziehungsweise in dem einen Fall eine Brücke, finanziert angesichts der jetzigen Finanzlage, ist natürlich noch mal eine andere Frage. Ich glaube, das Prä liegt ganz klar bei der Köbrandquerung.
Und erlaub mir so einen kleinen Seitenhieb. Ich gehe mal davon aus, dass wenn der Bund und die Stadt so ein Projekt anpackt, dann wird die Brücke auch zu Ende gebaut und nicht wie der Elbtower da irgendwie in der Gegend rumstehen, oder?
Erstmal wissen wir es ja beim Elbtower auch noch nicht genau, ob es nicht doch noch weitergeht. Und bei so einem Projekt wie der Brücke, da bin ich nun wiederum relativ sicher, dass sie auch zu Ende gebaut wird, weil der Druck natürlich riesengroß ist. Wir haben es jetzt noch nicht angesprochen, aber die bestehende 50 Jahre alte Köbrandbrücke, das Wahrzeichen Hamburgs oder eines der Wahrzeichen, ist eben marode. Jedenfalls sagen die Ingenieure das und die muss ersetzt werden. Allerdings wird das ziemlich lange dauern. Und dieser Prüfbericht, von dem ich gesprochen habe, der nennt als Datum der Fertigstellung der neuen Brücke 2046. Das ist natürlich eine richtig lange Zeit.
Das ist wirklich noch ein bisschen hin. Das lohnt sich, finde ich, nicht, sich diesen Termin im Kalender einzutragen. Das ist so lange hin. Aber, das ist jetzt eine ganz schlechte Überleitung. Peter, verzeih Sie mir, aber die Kurve mache ich jetzt. Es gibt aber einen anderen Termin, den wir uns definitiv in unsere Handykalender schon mal eintragen können, weil der ist extrem wichtig und der steht nämlich der Termin für die nächste Bürgerschaftswahl. Wann ist es?
Ja, nach unseren Informationen ist es so, dass der Senat morgen ebenfalls den Termin für die Bürgerschaftswahl beschließen wird, und zwar am 2. März 2025. Also in knapp einem Jahr.
Ja, das stimmt. Da spielen doch wahrscheinlich ganz viele Dinge eine Rolle. So ein Termin darf zum Beispiel ja wahrscheinlich nicht in den Ferien liegen, oder ist das egal?
Nein, das ist messerscharf geschlossen oder vermutet. In den Ferien zu wählen wäre sehr ungünstig, weil viele Hamburgerinnen und Hamburger dann gar nicht da wären. Um es kurz zu sagen, es ist so, es gibt eine Frist von 3 Monaten, innerhalb der gewählt werden muss. Das ist von Mitte Dezember bis Mitte März in diesem Fall. Und in diese Zeit fallen die Weihnachtsferien und die Frühjahrsferien hier in Hamburg, die ja im März in der Regel immer sind. Und von daher verengt sich schon der Kreis der in Frage kommenden Termine. Letztendlich ist es so, dass unter Berücksichtigung eben von Weihnachten, Frühjahrsferien und anderen Abstimmungen dieser 2. März eigentlich der Termin ist, der am ehesten in Frage kommt.
Peter, aber ich kann noch mal davon ausgehen, dass der Bürgermeister nicht mit seinem Büroleiter und womöglich noch mit seiner Ehefrau obendrauf einfach mal so in den Kalender guckt und sagt, wann würde es uns denn ganz gut passen für die Bürgerschaftswahl, sondern da müssen doch noch ein paar Leute mehr zustimmen, oder?
So ist es. Der Senat, formal gesehen, schlägt einen Wahltermin vor. Er schlägt ihn der Bürgerschaft vor. Und die Bürgerschaft muss mit Mehrheit entscheiden. Also die Mehrheit der 123 Abgeordneten, die es derzeit gibt, muss für diesen Wahltermin sein. Nun verrate ich vermutlich kein großes Geheimnis, wenn ich sage, die Zustimmung gilt aber als sicher. Sowas bespricht man natürlich schon mal gelegentlich vorher.
Peter Ulrich Meyer, unser Experte für die Hamburger Landespolitik. Vielen Dank. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Verantwortlichen im Bezirksamt Altona sagen, Oh bitte, kann dieser Kelch nicht an uns vorbeigehen? Womit haben wir auch noch diese Geschichte verdient? Verständlich, schließlich ist ja zum Beispiel der Streit um die Baustelle in der Reventlowstraße immer noch nicht ausgestanden. Und dann gibt's ja noch ein paar andere Problemzonen. Und jetzt das. Im Mittelpunkt des nächsten Konflikts steht eine Straße und eine Durchgangspassage. Damit wir hinterherkommen, ist jetzt unsere Lokalreporterin Kathi Krause in der Leitung. Bitte erkläre uns einmal, Kathi, was das Problem ist, beziehungsweise wo sich das Ganze abspielt.
Also ja genau, es gibt eben diese Lessers-Passage, die führt von der Königstraße aus, das ist Haus Nummer 3032, um die es hier geht, weil da wohnt nämlich ein Ehepaar, dem diese beiden Häuser gehören. Und die Passage selber gehört aber der Stadt bzw. dem Bezirk Altona und die sind eben für die Fahrbahn zuständig, diesen öffentlichen Weg und haben auch das Grundbuch dazu, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Und das Gebäude führt ja nun da drüber und da drunter ist das und das gehört dem Ehepaar Friedrich Ullmann und Ulrike Vorpagel. Und die beiden sagen, dass diese Fahrbahn ganz dringend saniert werden müsste und dass sie vor allem auch eigentlich gar nicht für den Verkehr, der da drüber geführt wird, ausgelegt ist. Dass sie eigentlich sozusagen, weil das Haus ist sehr alt, für so Pferdekutschen ausgelegt war. Darunter nämlich befindet sich ein Keller.
Und mittlerweile fahren da große Autos rüber. Also keine Pferdekutschen mehr, wie wir beide wissen. Aber es ist der klassische normale Autoverkehr, damit man das Bild mal vor Augen hat.
Ja, also vielleicht nicht der klassische Hamburger Autoverkehr, es ist dann schon, das ist ja nochmal massiver, aber es ist halt Pkw, wenn du eine Feuerwehr, Müllabfuhr fährt da durch. Alles, was sozusagen diese Stichstraße auf die andere Seite will, weil es eine öffentliche Straße ist. Wenn man diese Passage sieht, ist ganz schön eng, dann wundert man sich, dass da jemand freiwillig im Auto durchfährt, machen aber einige. Und das sagt also ein Ingenieur, den er beauftragt hat, also diese Familie, sagt eben, dass auch gerade diese unterschiedliche Gewichte sehr schwierig ist für dieses Kellergewölbe darunter. Ja, dafür ist es nicht ausgelegt.
Es klingt so ein bisschen nach so einer verzwickten Situation und die eine Seite sagt, bitte tut was und die andere Seite sagt, nee, ihr müsst erstmal den Beweis erbringen, dass wir überhaupt was tun müssen. Gebe ich das richtig wieder?
Ja, das machst du. Also der Bezirk Bezirk Altona stellt sich auf den Standpunkt, dass das Wasser, was eben durch diese Fahrbahn sickert, sagt das Ehepaar, könnte von überall herkommen, könnte ein kaputtes Rohr sein, könnte, ne, was wissen wir ja auch, ne, theoretisch kann Wasser natürlich von überall herkommen, aber das Ehepaar sagt, sie hätten eben Fachleute da gehabt, sie hätten diese Quellen ausgeschlossen und sie gehen davon aus, dass diese nicht sanierte Fahrbahn das Problem darstellt, dass dadurch das Wasser in den Keller sickert und dass dadurch diese Risse entstehen, eben auch durch die Belastung. Ne?
Ja, nun kann ich allerdings auch ein bisschen des Bezirksamts verstehen, die können ja nicht einfach sagen, wenn wir nicht davon überzeugt sind, nehmen wir Steuergelder und reißen das da mal auf, gucken mal nach und sagen hinterher, ups, war gar nicht so und das Geld ist in den Wind geschossen. Aber wenn das Ehepaar sagt, sie haben es prüfen lassen, dann muss es ja darüber Unterlagen geben, die muss man sich doch einfach nur angucken.
Ja, man denkt immer, es könnte alles so einfach sein, ne? Aber es ist eher
nicht Entschuldige, so naiv, ich weiß.
Ja, man könnte auch sagen, naja, die haben halt einen Vertrag geschlossen. Der eine ist für die Sanierung der Fahrbahn zuständig und der andere für die Sanierung des Gebäudes. Und die sagen, wir haben das Gebäude in Schuss gehalten, das sieht top aus. Jetzt seid ihr dran, ihr müsst die Fahrbahn machen und die Stadt sagt, die Fahrbahn ist aber in Ordnung. Hm. Ja, jetzt beweist uns mal, dass sie nicht in Ordnung ist. Das ist natürlich so ein bisschen eine verzwickte Situation. Ne? Ja, wieso willst du jetzt anfangen? Also ich verstehe das Ehepaar in einer gewissen Weise auch, die sagt, wir haben sehr, sehr viel Geld in die Sanierung dieser völlig rotten Häuser gesteckt, haben da Perlen für die Stadt Hamburg draus gemacht,
absolut.
Auf die jetzt alle stolz sind, die sonst abgerissen worden wären vielleicht, wenn sie nicht jemanden finden, der eben Liebhaber ist. Und jetzt geht es eben um ein in ihrem Vertrag festgeschriebenes Handel, dass eben die Stadt sich um diese Sanierung der Fahrbahn kümmert. Und jetzt fängt es an, schwierig zu werden.
Hat das Ehepaar nicht sogar einen, ich finde, eher ungewöhnlichen, aber am Ende doch sehr pragmatischen Vorschlag gemacht, dass sie gesagt haben, wir übernehmen die Straße einfach. Wir kaufen die.
Ja, also ja, nein. Ne? Also ich kann das auch wiederum aus dem Sicht des Bezirks verstehen, dass sie sagen, ja, das machen wir jetzt aber auch einfach nicht, weil wir wollen ja die Zufahrt weiter haben. Aber aus der Sicht des Ehepaars sagen sie, ja, wir können auch ganz klare Fronten machen, dann bezahlen wir das, wir kaufen es, wir sanieren. Aber dann möchten wir eben auch ganz klar hier das Recht haben zu sagen, wir möchten eben nicht mehr, dass hier Autos und LKWs durchfahren, damit wir nicht alle 5 Sekunden neu sanieren müssen. Und weil sie natürlich auch was davon hätten. Ne? Also wenn du selber nicht mehr die Öffentlichkeit da alle 5 Sekunden durch an einem Haus vorbeifährst, ist natürlich auch ein bisschen ruhiger. So, ich verstehe da beide Seiten nicht. Das ist ein faires Angebot. aber kann auch verstehen, wenn der Bezirk sagt, das wollen wir nicht. Aber dann kann man ja auch mal überlegen, wie man jetzt in dieser Fahrbahn umgeht. Ne?
Ja, und das ist, das, du sprichst, glaube ich, den Punkt an, auf den wir beide bei ähnlichen Themen ja immer kommen. Also wir müssen mal festhalten, das Ehepaar sagt, sie haben eigentlich keine Zeit mehr, jetzt lange zu verhandeln, weil Wasser sucht sich seinen Weg und da entstehen halt immer mehr Schäden. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite, es klingt immer so, ja, du hast es vorhin auch gesagt, es könnte so einfach sein, aber ich denke immer, setzt euch doch zusammen und sagt, wir finden hier eine Lösung. Das muss doch möglich sein, weil am Ende ist es ja noch verrückter als in anderen Situationen, dass es hier jemand gibt, der sagt, ich bin bereit, weiter zu investieren und die Stadt hat sogar was davon. Der will ja Geld ausgeben.
Ja, der hat ja auch schon sehr viel Geld ausgegeben, also auch Beweise sozusagen vorgelegt, dass er sich da sehr viel Mühe gibt. Und ne, das ist ja jetzt niemand, der, ich sag mal, es gibt ja auch Investoren, denen wir in der Stadt schon oft geglaubt haben, die vielleicht noch nicht so viel Beweise vorgelegt haben. Die beiden haben ja über Jahrzehnte jetzt gezeigt, dass sie ihm das Haus wirklich wichtig ist. Wenn du jetzt mit ihnen da durchgehst, sanieren sie verschiedene Stellen, die machen und tun. Dann ist da auch noch in diesem Kellergewölbe ein Schachtclub. Von, ich glaube, 1892, schieß mich tot. Also ein ganz langer, jähriger, erfahrener Schachtclub drin, der diese Räume nutzt, in die jetzt das Wasser einläuft. Das ist ja auch irgendwie, das hat er ja auch zur Verfügung gestellt. Das ist so ein bisschen, ja, ich verstehe, was du meinst. Warum kann man sich nicht zusammensetzen? Die haben sich da vor Ort mal getroffen wohl, aber es hat dann zu keinem Ergebnis geführt. Und wenn jetzt der Bezirk sagt, ja, man könne ja den Rechtsweg bestreiten und das hätte man ihnen ja schon mehrfach empfohlen, tja, dann ist das offensichtlich wohl der Weg.
Jetzt haben wir diese Formulierung so oft benutzt. Also ich habe schon einen Ohrwurm.
Das kann halt alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Yeah.
Genau, ist es aber nicht. Abendblatt-Lokalreporterin Kati Krause über die verzwickte Situation rund um diese besondere Passage in Altona. Es wird möglicherweise für einige Projektentwickler und Bauherren eng. Sie werden ihre Wohnungen nämlich nicht los. Neubauwohnungen, die als Eigentum auf dem Markt sind. Sie stehen reihenweise leer. Potenzielle Käufer halten sich zurück, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mittlerweile werden Preisnachlässe angeboten, die nur eine Schlussfolgerung zulassen. Da ist jemand verzweifelt, sehr verzweifelt. Steffen Preisler, unser Immobilienexperte, erklärt uns mal, was da los ist. Steffen, diese Preisnachlässe, die ich eben erwähnt habe, scheinbar ist das ja nicht genug, denn die Wohnungen stehen immer noch leer, kein Käufer in Sicht. Beschreibung erstmal korrekt?
Ja, das ist völlig korrekt. Die Wohnungen sind zum Teil schon seit Monaten fertiggestellt und niemand zieht da ein.
Was sind denn die Gründe? Sind die Preise immer noch zu hoch?
Ja, für diejenigen, die sich diese Wohnungen leisten wollen, sind die Preise eben immer noch zu hoch, weil die Zinsen für die Immobilienkredite eben so stark gestiegen sind. Also vor 2-3 Jahren konnte man noch mit rund 1% so einen Kredit bekommen und jetzt muss man eben 3,5-4% bezahlen und das lässt eben viele Finanzierungswünsche platzen.
Es gibt ein Neubauprojekt in Ostdorf und da gibt es eine Zwei-Zimmer-Wohnung, damit wir hier mal so ein Beispiel uns auch rauspicken, mit 70 Quadratmetern Wohnfläche. Und die Wohnung sollte mal ursprünglich 619.000 Euro kosten und sie kostet jetzt noch 539.000. Also es ist schon runtergegangen, aber du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, ja, lasst euch davon nicht täuschen. Das ist immer noch viel zu teuer. Das ist immer noch eigentlich überhöht.
Ja, das sind immer noch 7.700 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Das ist zwar relativ günstig gemessen an den Durchschnittspreisen im Neubau, die sich ja bei 9.000 und 10.000 Euro bewegen. Aber diese Preissenkung gab es eben vor 5 Wochen und bisher ist da jetzt nicht der große Ansturm eingesetzt, dass auch nur eine Wohnung von diesen noch freistehenden verkauft werden konnte.
Kann es denn sein, dass wir da auf eine, ich sag das jetzt mal so flapsig, auf eine Pleitewelle hinsteuern, weil irgendwann geht's ja nicht mehr weiter runter und irgendwann werden die Projektentwickler ja dann auch die Leute, die hinter diesen Neubauten stecken, Verluste machen. Oder aber sagst du, entspannt euch mal ein bisschen, es gab ja auch bessere Zeiten, hoffentlich habt ihr was zurückgelegt.
Ja, man geht davon aus, dass die Bauträger und Projektentwickler einen Spielraum so von 10-15% haben, den sie auf die ursprünglichen Preise noch einmal nachlassen können. bevor Sie also selbst Verluste machen. Es kann natürlich sein, dass Sie jetzt mit den konkreten Objekten, wenn die Flaute noch länger anhält, Verluste machen. Aber man darf nicht verkennen, dass Sie ja in der Vergangenheit, als es am Immobilienmarkt super gelaufen ist, prächtig verdient haben. Vor 4, 5 Jahren wurden die Neubauprojekte vom Prospekt her abverkauft. Also es war noch keine Baugrube ausgehoben und die Leute haben dennoch schon die Wohnungen gekauft. Und weil das so gut gelaufen ist, wurden dann die Preise sukzessive nach oben angepasst. Ja, und jetzt haben wir eben die gegenteilige Entwicklung. Die Preise müssen sukzessive nach unten angepasst werden. Und das Hamburger Unternehmen Behrendt hat das ja auch ganz klar gesagt. Sie wissen im Moment nicht, welchen Preis sie verlangen können für ihre Neubauten. Sie müssen das einfach ausprobieren.
Und das treibt ja dann so seltsame Blüten wie, wenn Sie bei uns die Wohnung kaufen, kriegen Sie auch noch 20.000 Euro für eine neue Küche oben draufgelegt als Gutschein. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass du sagst, ja, klingt attraktiv, aber ist es das am Ende tatsächlich?
Nein, das ist einfach nur ein Marketing-Gag. Da geht es ja um Stadthäuser in Othmarschen, die 1,5 bis 1,6 Millionen kosten. Und wenn ich da als Goodie einen Küchengutschein über 20.000 Euro gebe, das ist einfach nur lächerlich.
Also auf lange Sicht betrachtet, wenn jemand jetzt gerade sagt, naja, so eine Wohnung hätte ich schon ganz gern, abwarten oder jetzt schon zuschlagen?
Also man sollte auf alle Fälle abwarten. Es gibt ein großes Angebot an Neubauwohnungen. Und es sind ja noch viele sozusagen im Bau, die in den nächsten Jahren, sagen wir mal, bis Sommer 2026 fertig werden. Das sind allein in Hamburg nur in den zentralen Lagen knapp 2000 Wohnungen, die da jetzt vermarktet werden. Also ich würde auf alle Fälle noch abwarten. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Preisverfall bei Immobilien jetzt gestoppt wäre.
Also nicht vergessen, auch nicht von dem Gutschein für eine neue Küche ködern lassen, sagt Abendblatt Immobilienexperte Steffen Preisler. Wir sind durch für heute. Episode 111 haben wir gemeinsam geschafft. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich mich auf morgen freuen soll. Unser Producer Sebastian Günther hat mir vorhin gesagt, dass ich morgen während der Aufnahme Apfelessig kosten muss. Hat der Mann einen Knall? Die Auflösung morgen früh. Jetzt noch der Newscheck mit all den Themen, die wir nicht in unserer heutigen Episode drin hatten. Bis morgen und bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Holger Dilk. Schönen guten Morgen. 80% aller Wege in Hamburg sollen bis 2030 mit Bus und Bahn, Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden können. Damit das klappt, wollen SPD und Grüne in der Bürgerschaft auch das Zu-Fuß-Gehen stärker in den Fokus rücken und fordern deshalb vom Senat einen 10-Punkte-Plan für einen besseren Fußverkehr. So richtig Frühlingswetter war es jetzt am Wochenende nicht, das hat viele Hamburger aber nicht davon abgehalten, am verkaufsoffenen Sonntag shoppen zu gehen. Über 350.000 Menschen waren etwa in der Innenstadt unterwegs, schätzt Brigitte Allekemper vom City Management. Zum ersten Mal ist am Abend das Musical Hercules in der neuen Flora aufgeführt worden. Und das war gleichzeitig das erste Mal, dass die Musical-Adaption eines Disney-Zeichentrickklassikers in Hamburg seine Weltpremiere gefeiert hat. Die Musik für das brandneue Musical hat der 8-fache Oscar-Gewinner Alan Menken geschrieben.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.